Gekommen sind aus nah und fern. Einige sind im Urlaub, andere kommen dieses Wochenende wieder zurück. So ist große Bewegung. Aber wir freuen uns, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, dass wir Gott dienen dürfen. Mein Thema heute ist, verlass dich auf die Worte Gottes. Auf was kannst du dich heute noch verlassen? Wem kannst du heute noch vertrauen? Eine ganz große Frage. Aber dem Wort Gottes kannst du zutrauen. Bevor ich über das Wort Gottes predige, die Bedeutung des Wortes Gottes, was es ist und wie zuverlässig das Wort Gottes ist, möchte ich einladen für morgen früh 10 Uhr. Morgen früh müsst ihr ein bisschen früher wegfahren. Die auf der anderen Seite von der Straße 17 Juni sind, da sind verschiedene Veranstaltungen. So, es wird vielleicht verstopft sein oder wenn ihr mit der U-Bahn fährt, kein Problem. Aber das Thema wird morgen sein, finde deine Identität. Weißt du, wer du bist, wo du herkommst, was deine Berufung ist, wie du wirklich heißt? Finde deine Identität. Es ist so wichtig, dass du weißt, wer du bist. Solange du das nicht weißt, kämpfst du in Luft. Jakob hat große Probleme gehabt, bis Gott ihm begegnete und er sagte, ab heute heißt du nicht mehr Jakob, der Betrüger, der Gauner, der Schlitzer, der Schwindler. Ab jetzt bist du Israel, Gotteskämpfer, Gottesstreiter. Er wurde umbenannt und schon hat er eine andere Identität. Esau hält ihm um den Hals und küsst ihn und hat ihn lieb und die vertragen sich, Brüder, die also jahrzehntelang Feind waren. Das ist, wenn du deine Identität gefunden hast, bei dir stimmt dann alles zu Hause und draußen, deine Umgebung, deine Feinde werden deine Freunde, deine Schwierigkeiten, deine Probleme werden deine Projekte. Finde deine Identität. Wer bist du? Also ganz herzlich eingeladen zu diesem Thema. Am Mittwoch, 16 Uhr, wehre die persönlichen Angriffe ab. Nimm nichts persönlich. So viele Leute sagen, mich hat er gemeint. Auf mich hat er mit dem Finger gezeigt. Oder mich hat er angesprochen, der hat mir nur immer in die Augen geguckt. Und so weiter, hat immer nur von mir gesprochen. Nimm nichts persönlich. Die meisten Leute nehmen alles so persönlich, vor allem die persönlichen Angriffe. Nächsten Freitag, so Gott will und wir leben, entlaste dein Herz. Sonst kriegst du einen Herzinfarkt. Alle Lasten, Sorgen, Kummer über Bord werfen. Wie macht man das? Wie entlaste ich mein Herz? Dann am Samstag, wie würde Gott dich heute nennen? Oder wie würde Gott dich nennen? Eigentlich Thema zu dem, was wir hier sprechen, die Fortsetzung. Oder von morgen, finde deine Identität. So, was ist heute noch zuverlässig? Der Datenschutz vielleicht. Aber weißt du, heute, wenn man spionieren will, man spioniert mal in fremde Datennetze und holt man sich raus, was man rausholen will. Auf deine Währung, man dachte, der Euro ist eine stabile Währung. Wie zuverlässig ist der Euro? Warte noch vielleicht kriegen wir bald D-Mark wieder. Denn aus der Schweiz hat die Deutsche Bundesbank oder Druckerei bereits die Druckerplatten geholt aus der Schweiz, damit sie, die wollen es umarbeiten. Aber warum holt man die alte D-Mark-Platten, wenn man umarbeiten will? Wir haben ja Euro inzwischen. Aber du siehst, wie wackelig der Euro ist in dieser Zeit. Was ist zuverlässig? Die Testbefunde beim Doktor, die Diagnose. Was ist heute eigentlich noch zuverlässig? Ich möchte zuerst mal das Bild mal aufreißen, dass du weißt, Jesus hat einmal gesagt, alle Menschen sind Lügner. Also alle Menschen durchweg, die versprechen, wir können es nicht halten, aber sind die Menschen zuverlässig, wirklich zuverlässig? Bist du zuverlässig? Wie oft hast du schon gesagt, ich komme? Und dann kam was dazwischen, du bist nicht gekommen und die Leute haben vergeblich gewartet. Zuverlässig. Oder wir hören oft, Irren ist menschlich. Also alles ist Stückwerk. Was ist heute noch zuverlässig? Die Verträge, die man so schließt, die Völker, die Verträge, die schließen. Man denkt, die Mächtigen, die müssen ja zu ihrem Wort stehen. In den letzten 3000 Jahren hat man mehr als 8000 Friedensverträge geschlossen und im Schnitt haben die Friedensverträge nicht länger gehalten als 3 Jahre. Also siehst du, so stabil sind die politischen Verträge. Oder was die Politiker versprechen, es wird keine Steuererhöhung geben und das halbe Jahr ist noch nicht einmal rum. Dann diskutiert man, wie man die Mehrwertsteuer erhöht oder man dies erhöht und das erhöht und wie kriegt man noch mehr Geld. Die Schulden steigen ständig. Die treue Schwüre, sind die zuverlässig oder die ganzen Berechnungen oder was Philosophen, Theologen, Geologen und was welche Logen was sagen, wie zuverlässig ist das? Man hat Jahrhunderte geglaubt, die Erde wäre eine Scheibe, bis Christoph Kolumbus Amerika entdeckte und festgestellt hat, die Erde ist doch vielleicht eine Kugel. Und Kopernikus kam und all diese großen Gelehrten, die hat man gesagt, die sind vom Teufel, weil die was anderes gesagt haben. Wie zuverlässig sind die Berechnungen, die wir so Tag ein, Tag aus so bekommen? Wie genau sind sie? Sind Nachrichten wirklich zuverlässig oder sind sie alles schön Färberei, Augenwischerei? Die Informationen, die du bekommst, du hörst vielleicht in den Nachrichten nur das, was du hören solltest, und das andere wird alles unter den Tisch gekehrt. Gibt es heute noch Selbstverständlichkeiten, also Wahrheiten, zu denen man steht, Tugenden? Was ist heute selbstverständlich? Im Lauf der letzten 20, 30 Jahren sind so viele Selbstverständlichkeiten zusammengebrochen. Kann man sich noch auf die Geheimdienste verlassen? Wie viel Spionage ist da, und dann liest du Berichte und so weiter und dann glaubst, die haben da Giftgas, irgendwo eine Atombombe bauen sie, und dann stellt sich raus, die haben gar nichts gemacht, nur ein bisschen Müllentsorgung vielleicht oder sonst was. Und dann die Treue der Menschen, wie treu sind die Menschen eigentlich? Eigentlich die Hunde sind treu. Hunde sind treu. Sind auch die Menschen so treu wie die Hunde? Wie treu sind die Menschen und wie treu ist Gott? Wie zuverlässig ist Gott und wie zuverlässig sind die Menschen? Die Parteien haben ein Kurzzeitgedächtnis. Die wollen gerne, dass du was vergisst, das, was sie versprochen haben. Die Welt ist voller Betrug und voller Irrtum, voller Unsicherheit, voller Zweifel, voller Manipulation. Wem kannst du heute noch glauben? Sei ehrlich. Wem? Kannst du dich auf die Entwicklung verlassen, auf Wettervoraussagen? Da sagen sie, kommt schönes Wetter, und dann bitte machen sie die Fenster zu, Unwetter kommt an. Kann man sich auf die Versprechen der Menschen verlassen? Ist es gut, dass wir manchmal Sachen in Frage stellen? Oder Pilatus hat einmal gefragt, was ist die Wahrheit? Jesus steht vor ihm und sagt, ja, die sagen so, die sagen so, was ist die Wahrheit? Auf wen kann ich mich jetzt verlassen? Wir Deutsche, wir sind ja sehr geübt und spezialisiert auf das kritische Denken, auf Zweifeln. Wir machen hinter allem ein Fragezeichen, wie Deutsche. Also wir sind da Spezialisten im Hinterfragen. Deshalb, ich möchte euch auch Mut machen, hinterfrag ruhig, was du glaubst, an wem du glaubst. Ist er wirklich vertrauenswürdig? Ist dein Gott vertrauenswürdig? Ist die Religion, der Glaube, das, was du glaubst, ist wirklich naht- und niegelfest? Kann man sich auf seine Urteile verlassen, auf deine oder ich auch meine? Wie oft hast du deine Meinung schon geändert? Du hast geglaubt, es ist so. Deine Ansicht oder deine Erkenntnis oder die Erkenntnis der Menschen überhaupt. Kann man sich auf seinen Verstand verlassen? Jeden Tag lernen wir was Neues dazu und wir merken, na, oder auf sein Gefühl, auf seinen Bauch. Auf was kann man sich verlassen eigentlich? Auf seinen Verstand? In der Bibel heißt es ja einmal, verflucht ist jeder, der sich auf seinen Verstand verlässt, der sich auf Menschen verlässt, der ist sogar verflucht. Also auf was kann ich mich verlassen? Ich möchte zum Wort Gottes nachher kommen, aber ich will nur sagen, was ist zuverlässig auf dieser Welt? Ist diese Bibel, die Bibel, die du liest, auch richtig übersetzt? Hast du die richtige Ausgabe? Ich stelle das alles in Frage jetzt mal. Prüfet alles, sagt die Bibel. Sogar die Weissagung, die du so hörst, die Predigt. Die Leute in Berea, die waren edler als die in Achaia, heißt es einmal in der Apostelgeschichte. Sie prüften, ob es sich so verhielt. Warum? Selbst in der Predigt, die du hörst, die musst du auch prüfen. In Rom um 250 nach Christus, da war ein Papst, also ein Zeichen, dass die Päpste nicht unfehlbar waren. Da hat ein Papst 7 Diakone gehabt, die saßen verteilt im Auditorium und die mussten genau prüfen, ob der Papst, also der Prediger, der Bischof von Rom, auch bibeltreu predigt, zuverlässig predigt. Und nach der Predigt saßen sie dann zusammen und haben dann die Predigt besprochen. Ist das alles auch genau so gewesen, wie es in der Bibel gesagt ist? Selbst wenn man eine Botschaft bringt, ist die zuverlässig? Ist der Mann, der das bringt, zuverlässig? Man muss ja fast Angst vor sich selber haben, wenn man so denkt. Und an sich selbst zweifeln. Wir verfallen so leicht auf Irrtümer, sind so verführbar, gerade im christlichen, auf dem christlichen Gebiet, da gibt es so viele Sekten, Kirchen, Organisationen etc. Wir haben die Wahrheit, aber was ist die Wahrheit? Du fragst dich vielleicht, und hast du recht, auf was kann ich mich heute noch verlassen? Die Bibel sagt, alles ist Stückwerk. Auch die Bibel ist ein Stückwerk. Sogar das, was Jesus gepredigt hat, war Stückwerk. Er sagt, ihr könnt die Bücher, es werden so viele Bücher würden geschrieben werden, was man über die Bibel, über die Werke Jesu schreiben würde. Die Welt könnte die Bücher gar nicht fassen und die kann auch gar nicht fassen, was inzwischen über Jesus alles geschrieben worden ist, Pro und Contra. Aber der Geist wird kommen und ihr werdet inne werden. Das ist von mir, das ist die Lehre, die Wahrheit, die Aussagen. So, wir brauchen also eigentlich einige Faktoren, an denen wir uns festmachen können, einen festen Punkt, an dem, was wir festhalten können und dann ja verstehen. Auch die Bibel ist nur ein Stückwerk. Der Paulus schreibt ein bisschen was, Mose schreibt ein bisschen was, David schreibt ein bisschen was. Alle, und dann aber das Gesamte dann, ist dann die Wahrheit, das Gesamte. Du weißt ein bisschen was, ich weiß ein bisschen was, wir alle wissen ein bisschen was. Die anderen wissen auch was. Kann man sich auf seine Gefühle verlassen? Kann man sich auf die Technik verlassen? Gewiss. Aber es passieren immer wieder Katastrophen, technisches Versagen. Kann man sich auf das Gute im Menschen verlassen? Auf die Statistiken? Auf die Erfolge? Also, der, wer heilt, der hat recht. Der Teufel kann auch heilen. Oder der in Vollmacht auftritt mit Autorität, mit Groß, Tamtam und Gloria und Glanz, kann man sich auf diese große Mächte Demonstration sich verlassen. Denk, wie mächtig waren die Demonstrationen im Dritten Reich? Und wo sind die Leute alle hinmarschiert? In dieser Welt ist so viel Leid und so viel Elend, so viel Ungerechtigkeit und so viel Ungereimtes. Kann man sich auf die Gesetze verlassen? Und du siehst, wie die Gesetze manipuliert werden. Heute erlässt man die Gesetze so, in einige Wochen oder Monate oder Jahre oder Jahrzehnte lässt man sie wieder anders raus. Kann man sich auf die Moral verlassen? Kann man sich auf die Demokratie verlassen? Die Meinung des Volkes? Kann man sich auf die Überlieferung verlassen? Die Geschichtsschreibung? Wie viel Schmu und wie viel Schwindel ist in der Geschichte alles so hineingeflossen? Wenn eines Tages so nach 50, 60 Jahren die Geschichte wieder neu aufgerollt wird, wenn Historiker an die Archive rankommen, merken, guck mal, was da alles geschwindelt wurde. Auch hier bei uns in Deutschland, wenn ich dran denke, bis heute öffnen die Engländer nicht die Archive für Rudolf Hess, nur nebenbei. Da muss irgendwas gewesen sein. Warum ist er nach England geflogen? Und warum hat er Versöhnung gesucht? Also sind Fragen über Fragen. Was ist die Geschichte? Und es kommt von Tag zu Tag mal raus, irgendwie jemand druckt raus oder bevor er dann stirbt, sagt er noch irgendwie den Hinterbliebenen, also da ist noch eine Sache zu bearbeiten, aufzuarbeiten. Kann man sich auf die Versprechungen verlassen? Die Abmachungen. Früher hat man Handschlag gegeben, da hat man keine schriftlichen Verträge gemacht. Bei Handschlag hat man Geschäfte gemacht. Heute kann es gar nicht mal mehr, selbst wenn du 10 Handschläge machst. Kann man sich auf die Wissenschaft verlassen? Man glaubte früher, Atom wäre unteilbar. Jahrtausendlang glaubt man das und lehrte man das, Atom ist unteilbar. Und plötzlich, ja, Einstein, Oppenheimer und so, die Leute kamen und die haben Kernspaltung betrieben. Und wir haben heute Kernspaltung gehört, ist ein Teil unserer Wirklichkeit. Jahrtausendlang bestimmte die Religion, das Leben der Menschen, die Moral, die Geister, die Zivilisation und wo ist es jetzt? Innerhalb von ein paar Jahrzehnten wurde alles auf den Kopf gestellt, alle Tabus gebrochen, der Mensch wurde umerzogen. Innerhalb von kurzer Zeit PR-Agenturen und Meinungsmacher haben unser altes Weltbild von Jahrtausenden, Jahrhunderten zerbrochen. Früher war die Kirche das höchste Gebäude im Dorf. Heute sind es die Banken, zeitlang waren es die Fabriken, die Industrie, aber inzwischen sind es die Banken als Wolkenkratzer. Auf was kann man sich verlassen? Auf die Medien, dass die uns richtig informieren, auf die Werbung, dass wir Fakten, Fakten, Fakten kriegen. Der aufgeklärte Mensch wird bewusst dumm gehalten. Was ist zuverlässig? Der Mensch sieht, was vor Augen ist, heißt es einmal in der Bibel, aber der Herr sieht die Herzen. Und ich möchte auf das Wort Gottes zurückkommen. Das Wort Gottes ist so kritisiert worden, so auseinandergenommen, so zerrissen. Also, wenn es dann immer noch wahr ist und du glauben kannst, da muss was dran sein. Es wurde verfolgt, es wurde ausgerottet, Bibelbücher wurden verbrannt, vernichtet. Und Menschen glauben immer, das Wort Gottes spricht zu mir. Der Herr spricht zu mir durch sein Wort. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Also es muss etwas an der Bibel dran sein. Sonst würde sie nicht so gehasst werden. Sonst würde man die Bibel nicht so verfolgen. Also wenn das nichts dran ist, warum muss ich dann gegen einen toten Gott kämpfen? Gott ist tot. Warum wird ein ganzes System, eine ganze Sowjetunion mobil gemacht, um Gott zu bekämpfen, zu vernichten, wenn nichts dabei dran wäre? Also ich muss einen toten Götzen nicht bekämpfen. Aber da ist wahrscheinlich was dran. Der aufgeklärte Mensch soll nicht die Wahrheit erfahren, soll nicht erfahren, die Bibel ist das Wort Gottes. Das ist nicht vom Himmel gefallen, aber es wurde in Jahrhunderten geschrieben, festgehalten und es ist ein System, wenn du es aufmerksam liest, von 1. Mose bis zum letzten Kapitel in der Offenbarung, da ist ein Schema drin, fast berechnend genau. Sind wir so sicher, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist? Ich stelle mal die Frage für Deutsche. Natürlich, die Farbe gesagt, ja, Amen, Halleluja. Aber bevor du Amen, Halleluja sagst, solltest du wirklich prüfen, ist es wirklich so zuverlässig? Oder ist es auch nur Opium fürs Volk, wie jemand einmal gesagt hat? Um die Leute zu beruhigen, stillzuhalten, demütig zu halten? Gibt es heute noch irgendwo eine absolute Sicherheit? Das ist Wort Gottes. In einer Kinderstunde, die wir irgendwo in Süddeutschland mal hatten, oder Missionskonferenz, auf was wollt ihr euch verlassen, haben wir die Kinder gefragt in der Kinderstunde. Dann kommt ein kleines Mädchen, legt die Bibel auf den Boden und steigt drauf, ich möchte auf die Bibel mich verlassen. Und dann wurde sie gefragt, Kind, warum machst du das? Weil in der Bibel steht, Himmel und Erde werden vergehen, aber diese Worte werden nicht vergehen. Und es ist nicht die Bibel, sondern das, was Gott gesagt hat, dieses Logos und dieses Rhema, das wird nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber das, was Gott gesagt hat, es werde Licht. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, also Jesus. Das wird nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Seit dem 11. September ist die Welt wahrscheinlich irgendwo ein bisschen anders aus Rand und Band geraten. Leute merken plötzlich, der Krieg kann überall kommen. Also die Sicherheit, wir Amerikaner, uns kann nichts passieren. Plötzlich werden da diese Türme in den Boden gestürzt. Heute ist die Frage, auf was darf ich mich verlassen? Auf die Wirtschaft, den Dollar, den Euro, den Rubel? Alles ist in der Welt im Umbruch, in jeder Richtung. Und die meisten Leute wissen nicht, wo geht es erst lang. Ich habe einen Gottesdienst gehalten, über die Zukunft und über Fernsehen. Christen sollten sich woanders informieren. Dann steht ein Mann, älterer Mann auf und hebt die Bibel hoch. Das ist mein Kompass. Ich sehe hier bis ins dritte Jahrtausend hinein. Jemand hat mir erzählt, diese Person hat die Bibel zu lesen angefangen, und zwar von hinten. Und ist so ergriffen. Weißt du, wir lesen normalerweise ein Buch von vorne. Nur die Juden lesen das Buch von hinten. Und die war keine Jüdin, und trotzdem hat sie das Buch von hinten gelesen mit der Offenbarung. Ist so ergriffen, dass die Offenbarung genau, exakt unsere Zeit beschreibt. Umweltverschmutzung, die Fische im Meer sterben. Denk an das, was im Golf von Mexiko passiert. Klimaveränderungen, dass Leute Geschwüre bekommen. Denk an Krebs. Vieles, was wir heute haben, hat es vor 50 Jahren nicht gegeben. Oder das Mahlzeichen des Tieres, Computertechnik, Kybernetik, das hat alles gar nicht gegeben. Das hat die Bibel schon alles gewusst. Gott hat alles schon gekannt und einfach in Bildern niederschreiben lassen. Und Johannes auf der Insel Patmos hat das alles geschaut. Weißt du, wenn du dann die Bibel aufmerksam liest, kriegst du fast Angst und sagst, was kommt noch auf uns zu? Ein Drittel der Menschheit wird sterben. Überleg einmal, wir haben heute 6 Milliarden Menschen. Ein Drittel, wie viel das ist? Bei 6 Milliarden. Das alles steht in der Bibel. Und das ist alles heute möglich und machbar. Wir sind also in den Bereich gekommen, wo das alles machbar ist. Ist die Bibel wirklich Gottes Wort oder Fantasiebuch? Oder nur Sammlung von Geschichten, Sagen, Legenden, Überlieferungen, Volksweisheiten oder frommen Sprüchen? Jesus sagt, ihr werdet inne werden, ob das von mir ist oder nicht. Wir sollten es wirklich gründlich prüfen, nicht nur von den Aussagen und nicht nur vom Buchstaben her und nicht nur, was der Schreiber damals gemeint hat, sondern ist es heute noch anwendbar? Hilft es mir heute noch? Kann ich damit heute noch was anfangen? Kann ich mich nach dem orientieren? Zeigt es mir die Richtung, wo mit meinem Leben lang geht? Gottes Wort ist, auf Gottes Wort ist Verlass, oder verlasse ich auf die Worte Gottes, also meine Botschaft? Wir müssen nicht Angst haben in dieser Welt. In der Welt haben wir Angst und die Bibel beschreibt uns, wie wir die Angst loswerden. Fast 17.000 Mal steht in der Bibel, fürchte dich nicht. Also, das ist ein Thema in der Bibel. Du sollst dich nicht fürchten. Und ich denke, das ist schon mal etwas, was einen motiviert. Selbst wenn du kein Christ bist, die Bibel möchte dir die Angst nehmen vor der Zukunft. Die Bibel will dir zeigen, da ist einer, der die Weltgeschichte in der Hand hat. Der die Weltgeschichte schreibt und bestimmt und dass die Weltgeschichte eigentlich drin enthalten ist. Das Schicksal Europas ist hier in der Bibel in 2, 3 Worte oder Verse zusammengefasst. Weißt du, da kann Frau Merkel und kann kommen, wer da will. Sie werden sich abstrampeln wie alle anderen, wie Karl V. Sich abgestrampelt hat und Hitler sich abgestrampelt hat und Napoleon sich abgestrampelt hat und wer alles in der Geschichte sich abgestrampelt hat, Europa zusammenzubringen, die werden es nicht schaffen. Und das Reich wird uneins sein. Das Standbild vom Nebukadnezar. Und das wurde 500-600 Jahre vor Christus geschaut und gesehen vom Daniel. Das Reich wird uneins sein. Und du siehst, wie uneins Europa ist. Alles nur Augenwischerei, wird uneins sein, Ton und Erz vermengt von diesem Standbild. Und diese Geschichte, die Bibel hat die Geschichte der Menschheit niedergeschrieben, also im Vorausblick. Da Vinci Code sprechen manchmal die Leute, aber das ist alles nur ja Spielerei. Das ist nicht irgendwo, dass da irgendwo Schlüssel drin ist, aber die Bibel wurde im Geist gegeben und die kann nur auch im Geist verstanden. Und die Bibel will deinen Geist ansprechen. Verlass es auf das Wort Gottes. In Hebräer Kapitel 13, Vers 8 heißt es, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und morgen. Und das ist, was wir in der Bibel vorfinden. Weißt du, da ist also eine Aufklärung besonderer Art. Das, was nicht mal Hollywood geträumt hat und gewagt hat, oder diese ganzen Science-Fiction-Filme, das hat die Bibel alles schon enthalten, enthält es. Bis ins 3., 4., 5., 6., 7., 10. Jahrtausend geht es hinein und zeigt, das neue Jerusalem kommt von Gott vom Himmel, die Hütte Gottes unter den Menschen. Und der Herr ist mein Schild, mein Schirm, vor wem soll es mir grauen? Jesus ist derselbe. Das ist die Botschaft der Bibel. Gott ist derselbe. Der am Anfang sprach, es werde Licht, dieser ist auch am Ende da und es wird keine Finsternis mehr sein. Die Bibel konzentriert sich auf die Ewigkeit. Nicht nur auf dieses Leben, das wäre viel zu wenig, viel zu billig. In der Bibel heißt es einmal, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seine Seele? Also die Bibel kümmert sich um die Seele. Das Wort Gottes ist nicht nur für den Körper. Gewiss auch für den Körper. Die Blätter vom Baum des Lebens, also von der Bibel, die werden zur Gesundung der Nationen und Völker dienen. Wenn du die Bibel aufmerksam liest, du wirst viele Weisheiten und Wahrheiten feststellen, die sind für deine Gesundheit gut, die sind gut für deine Psyche, für deinen Alltag, für deine Familie. Schon allein die 10 Gebote, dass man sich nicht gegenseitig abschlachtet, auch sind Lebensweisheiten, also von Gott offenbarte Sachen. Was nützt dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Was nützt dir die große Liebe, der große Name, die großen Titel, der große Erfolg, die großen Kirchen oder Vollmachten und Autoritäten und Reiche? Wie viele Reiche sind schon in diesem letzten Jahrhundert untergegangen? Das Deutsche Reich schon ein paar Mal. Und Jesus sagt, mein Reich wird nicht vergehen und mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also Zuverlässigkeit der Bibel. Die Bibel hat ganz was anderes im Sinn. Die Bibel ist wie ein Fahrplan oder wie ein Fahrbuch. Früher hat man ein Fahrbuch gehabt bei der Deutschen Bundesbahn. Da konnte man bis nachher hier aussteigen, da umsteigen, dort wieder einsteigen, einen Zug nehmen, von dort nach dort. Und dann so viele Stationen und dann geht es weiter. Das ist die Bibel. Natürlich, die Leute kommen mit zur Bibel und stellen große Ansprüche. Die Bibel, es ist schön, wenn du so Fahrplan und Fahrbuch hast, auf Sehenswürdigkeiten wenn aufgeschrieben sind und noch ein paar andere Kommentare drin sind, also, was interessant wäre, unterwegs zu beobachten und zu erleben. Aber das ist nicht der Sinn des Fahrplans. Der Sinn des Fahrplans ist, dass du ans Ziel kommst. Und die Bibel hat einen Plan und Gott hat hier einen Plan, dir und mir festgeschrieben, wie wir den Thron Gottes erreichen. Und unsere Bestimmung ist der Thron Gottes. Nicht mehr und nicht weniger. Deshalb sagt die Bibel, er ist derselbe, dieser Jesus, der am Anfang war. Und Du sollst ihn erkennen, erfahren, erleben. Und wie man das macht, wie komme ich zu Gott? Das ist diese große Frage. Der Mensch sucht Gott. Der Mensch hat das Monogramm Gottes in seinem Herzen. Der hat das auf Gott ausgerichtet, auf Gott angelegt. Und die Frage nach Gott ist da. Bevor die Menschen Burgen, Kathedralen, Städte bauten, Türme bauten, Kirchen bauten, haben sie Altäre gebaut und Gott angebetet. Selbst wenn es nur Steine waren, haben sie Opfer gebracht. Sie haben gesagt, da muss noch eine Gottheit sein. Eine Erinnerung ans Paradies, an die Begegnung mit Gott. Und aus dieser Begegnung zu Gott, das der Mensch einmal hatte, ist die Bibel entstanden, diese Sehnsucht nach Gott. Und der Mensch hat Sehnsucht nach Gott. Wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Du sollst hier den finden, der von Ewigkeit her ist, Jesus. Du siehst einen roten Faden, das geht wie ein roter Faden durch die Bibel. Diejenigen, die bei uns die Bibelschule mitmachen, die stellen das fest. Die Verheißung, die Gott Adam und Eva gegeben hat, und der Same der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten, in 1. Mose 3, 15. Und es geht bis nach Golgatha, und dann würdig ist das Lamm. Also in der Offenbarung, dass geschlachtet wurde und würdig ist, das Lamm die Siegel zu öffnen. Es ist so wichtig, dass du den entdeckst, der von Ewigkeit her ist, derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Auf was kannst du dich heute verlassen? Und ich will dir eines sagen, nicht auf Matutis, nicht auf die Gemeinde, nicht auf die Kirche, nicht auf irgendeine Institution. Du kannst dich nur auf den Heiligen Geist und auf Jesus verlassen. Amen. Ist es so? Es gibt sonst keinen festen Punkt, womit du die Welt aus den Angeln heben könntest. Ich muss eines Tages gehen, die anderen müssen alle gehen, deine Verwandten, deine Mutter, Vater, sie müssen alles eines Tages gehen, deine Geschwister, die werden dich alle eines Tages verlassen. Der Einzige, der bleibt, ist Jesus. Und auf den ist Verlass. Aber den muss man kennenlernen zuerst einmal. Und zwar sehr gut. Du kennst Jesus von der Bibel her. Aber das ist nur eine einseitige Sache. Wenn du Jesus nur von der Bibel kennst oder aus der Predigt, mir ist ein Punkt hier groß geworden in der Vorbereitung. Jesus ist derselbe gestern, morgen und in alle Ewigkeit und heute. Du kennst Jesus, aber kennt Jesus dich auch? Kennt er dich auch? Denn wir wissen ja vor diesen fünf törichten Jungfrauen, als die dann vor verschlossenen Türen standen, hat er gesagt, ich kenne euch nicht, wer seid ihr denn? Oder dann ein paar Verse weiter. Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen Tote aufgeweckt, alles gewaltige Taten, die nur Charismatiker vollbringen. Und du sagst, ich kenne euch nicht. Und es werden nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, in das Reich des Himmels kommen, sondern die den Willen meines Vaters tun. Und ich kenne euch nicht, sagte dann zu diesen törichten Jungfrauen. Es ist so wichtig, nicht, dass du nur Jesus kennst, sondern kennt er dich auch. Und genau das ist, was die Bibel bewirken möchte, dass du zu Gott kommst, aber dass Gott auch zu dir kommt, dass du ihn kennst. Er muss dich kennen und anerkennen, das ist wichtiger, als dass du ihn kennst. Vielleicht kennst du Jesus gar nicht so richtig und ist auch gar nicht so wichtig, dass du ihn richtig kennst, aber es ist wichtig, dass er dich kennt. Ja, Herr, wo haben wir geweissagt? Wo haben wir den Teufel ausgetrieben? Wo haben wir das und das und das und das und das getan? Wo haben wir dich gekleidet und du warst nackt? Und wo haben wir dich besucht und du warst im Gefängnis oder krank? Du siehst also, die wussten das gar nicht einmal. Aber der Herr hat es gewusst. Was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Also es ist gar nicht so wichtig, dass du Jesus perfekt kennst. Es ist wichtig, dass er dich perfekt kennt. Was für ein Gemächte du bist. Wie du dich an ihm festklettest und festhältst und dich festklammerst. Dein Leben braucht etwas von oben, die Resonanz von oben. Also Wort Gottes ist etwas, das dich zu Gott bringt zwar, aber dann, dass du die Bekanntschaft des Herrn kennst. Oder wir haben die Geschichte von den Söhnen des Käfers, die kommen da und sagen, wir treiben die Teufel aus, wir haben Befreiungsdienst, wir haben Vollmacht, Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Jeder kann kommen. Denn wir sehen da auch in den Tagen Jesu auf der anderen Straßenseite, da haben auch welche Kranke geheilt. Und Zeichen und Wunder gewirkt. Dann kommt sogar unser Bruder Petrus. Herr, sollen wir rübergehen und Feuer vom Himmel holen und die verbrennen? Nein, sagt er. Wer nicht gegen mich ist, ist für mich. Wer für mich arbeitet, der kann nicht gegen mich arbeiten. So wie sonst nicht. Und so auch hier. Die Söhne des Käfers. Im Namen Jesu, den Paulus predigt. Teufel voraus. Und dann kommt der Teufel und fängt an zu reden. Der Teufel kennt sie. Der Teufel hat sie durchschaut. Ja, von Jesus wissen wir, von Paulus kennen wir. Aber wer seid ihr? Es ist so wichtig, Geschwister, dass das Wort Gottes bei uns innen drin ist. Dass wir von Gott erkannt und anerkannt sind. Und wie viel du von Gott weißt heute. Eigentlich, wir werden nie das ganze Wissen Gottes ausschöpfen und wir werden Jesus nie ganz verstehen. Und der Heilige Geist kann uns zwar viel von Jesus geben und verklären, aber wir werden die ganze Fülle nie erfassen. Aber der Heilige Geist muss uns erfassen und wir müssen drüben bekannt sein. Kennst du Jesus und kennt er dich? Selbst wenn du nicht viel von Jesus kennst, aber es werden viele aufstehen und die werden kommen und der Herr sagt, ja, komm her, du Gesegneter. Du hast so wenig gewusst, du hast so wenig gehabt, du hast ja nicht viel gekonnt, aber du hast das getan, was eigentlich in der Bibel drinsteht, dass du tun solltest. Von Herzen. Und es werden viele, die die Bibel nicht lesen, aber die Bibel ausleben, die werden eines Tages dort sein, die Jesus bekleidet haben, wo er nackt war, die ihn aus dem Gefängnis geholt haben, die also Armen gedient haben, so gut sie konnten, und so begrenzt, wie ihr Wissen auch war. Sie haben das Optimale aus ihrem Leben gemacht. Und das ist Wort Gottes. Worte Gottes kommen nicht leer zurück. Du hast vielleicht irgendwo eine Wahrheit gehört und die Wahrheit wird dir helfen, dann, dass dich zu Jesus bringt. Jesus ist also derselbe. Dem einen offenbart er sich mehr, dem anderen weniger. Oder, guck mal, nicht alle können heute in einer Freikirche sein oder sind in einer Freikirche oder eine charismatische Gemeinde, in einer Pfingstgemeinde, in einer Gemeinde des vollen Evangeliums, wo alle Wahrheiten verkündigt sind. Aber wenn sie in einer Kirche oder Gemeinde oder wo auch sind und nur ein bisschen etwas von Gott hören und das bisschen, das sie verstanden haben, umsetzen, dann sind sie schon dem Himmel näher als alle, die immer jeden Tag voll das volle Evangelium hören und doch nicht tun. Weißt du, mir machen die Bibelstellen nicht zu schaffen, die ich nicht verstehe. Ich habe noch ganze Menge Bibelstellen, auch wenn ich die Bibel schon x-mal durchgelesen, durchgearbeitet habe, aber so viele Bibelstellen, wo ich nicht verstehe und sage, mein Gott, wenn ich einmal bei dir im Himmel bin, dann werde ich so viele Fragen haben, dann brauche ich nochmals extra Bibelstunde. Aber weißt du, was mir zu schaffen macht? Die Bibelstellen, die ich verstehe, die mir einleuchten, die ich begreife, die machen wir zu schaffen. Also Worte Gottes wollen ausgelebt werden. Verlass dich auf die Worte Gottes. Geschwister, und das ist dieses Ausleben, Bibel ausleben, das ist, verlass dich auf das Wort Gottes. Praktische Umsetzung des Wortes Gottes. Wie lebe ich die Bibel aus? Indem ich mich auf Gott verlasse. Teste, in kleinen Schritten. Wenn du eine Wahrheit kennenlernen möchtest, setz die Wahrheit Stück weit um. Also nicht die große, das alles, das Universelle und den ganzen Universum zu erfassen, das ist nicht nötig. Erfasse etwas. Wie ein kleines Kind. Und sag, ja, Papa, das hast du mir versprochen. Erlebe denselben Jesus der Bibel. Als ich Christ wurde, wir haben so Hunger nach Gott gehabt. Er hat gesagt, ich möchte den Jesus. Es ist eigentlich schade, dass ich so spät geboren bin. Ich würde gerne zum Jahr 30 nach Christus oder 40 nach Christus geboren worden sein und wo Jesus und die Apostel und der Heilige Geist noch voll da waren und keine Kirchenspaltung. Da hätte ich gerne am liebsten gelebt, wo sie alle ein Herz und eine Seele war, wo Zeichen und Wunder geschahen. Aber ich lebe in einer Zeit, wo das alles gar nicht mehr da ist. Wenn ich da nur erlebt hätte. Aber dann hat der Heilige Geist zu mir gesprochen, Johannes, derselbe Jesus, der damals wirkte, will auch heute wirken. Und der ist auch heute noch zu erleben. Derselbe Jesus, der von einer Jungfrau geboren wurde, damals 5000 Leute speiste mit 5 Broten oder der die Blinden heilte, die Toten auferweckte. Derselbe Jesus ist heute noch, denn er sagt, ich bin derselbe. Und ist das wahr? Da musst du prüfen. Da musst du drauf auf ein Problem zugehen und du hast bestimmt ein Problem in deinem Leben. Oder ein Gebetswunsch oder Gebetsanliegen, ein Bedürfnis. Und dann geh auf dein Problem zu und sag, Jesus, ist das wahr, was du da gesagt hast, was uns da verheißen worden? Sind diese Verheißungen wirklich hieb- und stichfest? Kann ich mich auf deine Verheißung verlassen? Viele Leute sagen, ja, ich habe gebetet und es ist nichts passiert. Ich habe ein Buch mal verkauft mit Freude und Begeisterung. Lebe in der Lobpreisstraße. Und der Mann war bei uns auch in der Gemeinde. Da war eine Schwester, die hat hinten das Buch gekauft. Und nach 3 Wochen bringt sie das Buch zurück und sagt, das Buch funktioniert nicht. Da habe ich gesagt, Schwester, willst du die Wahrheit wissen? Der Mann hat 30 Jahre gebraucht, um das Buch zu schreiben. Und du wirst in 3 Wochen erleben, leben in der Lobpreisstraße. Weißt, der hat am Kühlschrank Halleluja hingeschrieben. Dort überall, wo nichts war, Halleluja hingeschrieben. Also der hat geglaubt und an Gott gelobt und gepriesen, aber 30 Jahre dafür gebraucht. Und du wirst in 3 Wochen das erleben. Und das genau das ist, Raum und Zeit ist unser Problem. Wenn wir dran denken, Apostelgeschichte, da denken wir, guck mal, da haben sie 3000 bekehrt und dann ein paar Wochen später 5000 bekehrt. Das ist nicht wahr. Du musst die Wahrheit erkennen. Da sind oft Jahre, Jahrzehnte dazwischen. Oder Paulus in Ephesus, wo er dann dort ankommt in Ephesus, das ist also von Pfingsten bis Ephesus in 30 Jahre. Und das liest sich natürlich wie ja, eine Kurzgeschichte. Also wenn es Schlag auf Schlag gegangen wäre. Und wir denken auch, wenn ich mein Leben erzähle, erzähle ich auch, das Schlag auf Schlag ist gegangen. Von 40 Jahren, 45 Jahren Dienst. Aber das sind 45 Jahre. Das ist fast eine ganze Wüstenwanderung. Und wir sind in der Wüste. Wir erleben in der Wüste. Wir kommen raus, nach 3 Tagen geht uns Brot aus. Und dann geht uns Wasser aus. Und dann erleben wir Stück für Stück, schrittweise immer die Güte und Gnade Gottes. Und es geht nicht Schlag auf Schlag. Vergiss das. Moses war 40 Jahre in der Wüste, 40 Jahre in Ägypten, 40 Jahre dann beim Volk Gottes, aber am liebsten hätte er dort früher lieber gehütet, als das Volk Gottes geführt, weil die so widerspenstig waren. Und du siehst, was er alles in diesen 40 Jahren der Wüstenwanderung erlebte, das hört sich ganz schnell durch, das hast du in ein paar Stunden durchgelesen, dritte, vierte, fünfte Moses, hast du so schnell durchgelesen, das ist die ganze Geschichte des Volkes Gottes von 40 Jahren. Oder dann die Einnahme des gelobten Landes, Josua, das hat nur 40 Jahre knapp gedauert und dann diese Kämpfe und so weiter, dann ist so spannend und Moses und Josua die Sonne angehalten, kämpfe du mal gegen 5 Könige. Oder umziehe du Jericho mal 7 Mal, 7 Tage, das ist nicht nur einmal um Jericho marschieren, einmal gebetet. Ich habe jetzt einen lieben Bruder mal gehabt, wir haben Gebetsnacht und dieser liebe Bruder, also kurz nach Mitternacht steht er da und sagt, lieber Gott, jetzt beten wir schon 7 Stunden, wo ist die Erweckung? Dann musste ich hingehen, auf den Bruder zugehen und sagen, Bruder, wenn du 70 Jahre gebetet hast, dann können wir von Erweckung vielleicht sprechen. Georg Müller, ein Vater des Glaubens, ein wirklich ein gläubiger Mann, ein tiefgläubiger Mann, der hat für 2 seiner Freunde 40 Jahre gebetet. Und die haben sich nicht bekehrt. Und erst nach seinem Tod haben die sich bekehrt. Vieles, was du heute betest, glaubst und erwartest, vielleicht erlebst du nicht, aber die Verheißungen bleiben. Levi Petrus, der hat ein schönes, tolles Lied geschrieben, der Pastor der Philadelphia-Gemeinde in Stockholm. Ich habe ihn noch kennengelernt, war auch in Stockholm in seiner Gemeinde mal. Da hat das Lied geschrieben, Himmel und Erd mag brennen, Gottes Wort bleibt stehen. Aber diese Geschichte, dass Gottes Wort zuverlässig ist, dass Wort Gottes fest ist, dass man sich auf das Wort Gottes verlassen kann, das kann man nicht aus dem Ärmel schütteln. Und das, was du aus dem Ärmel schüttelst, ist ärmlich. Seine Frau, er war damals Baptistenpastor in Stockholm, seine Frau war todkrank, sterbenskrank. Und dann haben sie der Ärzte gesagt, ihrer Frau kann man nicht mehr helfen. Machen Sie das Leben so schön, wie Sie noch können. Sie wird nicht mehr lange leben. Dann sagt sie erst zu seiner Frau, komm, Schätzchen, wir gehen nach Hause. Du kannst bei mir auch in meinen Armen zu Hause sterben. Du musst nicht hier in dieser vom Sakrotan kleine Schreine des Gebäudes sein und dort sterben unter fremden Leuten. Du kannst auch zu Hause sterben. Und er nimmt seine Frau raus. Am nächsten Tag liest er in dem Dagen der Stockholmer Zeitung, Levi Petrus, der Mörder seiner Frau. Nur weil er, weißt du, der Teufel hat auf die Pastoren und den Diener Gottes abgesehen und die sind gleich Mörder. Wenn die nur im Glauben die Frau nach Hause nehmen zum Sterben, was hat er gemacht? Hat sich hingekniet und gesagt, lieber Heiland, ich bin nicht der Mörder meiner Frau und ich habe nur das Beste gewollt. Deine Verheißungen bleiben, Himmel und Erd mag brennen, Gottes Wort bleibt bestehen. Und er schrieb dieses herrliche Lied. Und dann, die Frau wurde geheilt, wurde gesund, hat noch über 20 Jahre gelebt. Er hat den Dagen aufgekauft, das war seine Tageszeitung für Stockholm als Pastor. Gottes Verheißungen bleiben. Aber das musst du testen. Weißt du, Gott lässt dich ganz hart drauf zukommen. Also entweder gehst unter, entweder frisst und stirb. Schluck oder erstick. Du hast zwei Möglichkeiten, also aufs Ganze. Und dann steht da, Gottes Verheißungen bleiben. Ich kann mich täuschen, andere können sich täuschen, die Ärzte können sich täuschen, alle können sich täuschen. Aber einer enttäuscht mich nicht, mein Gott. Gottes Verheißungen bleiben. Himmel und Erd mach brennen. Gottes Wort bleibt bestehen. So, und ich möchte Mut machen, teste das Wort Gottes. Gottes Wort muss getestet werden. Nicht nur, dass die Kritiker, Gottesleugner, Antichristen die Bibel getestet haben. Nein, auch die Christen müssen die Bibel testen. Ist das wirklich wahr? Ist das für mich? Das, weißt du, es ist erstaunlich. Für mich, für andere funktioniert die Bibel spielend. Aber für mich selbst, da habe ich die größten Probleme. Ich sage es euch ehrlich. Weißt du, deshalb hat Gott uns angelegt, dass ich den Splitter in dem Auge meines Bruders oder Schwester sehe, aber den Balken in meinem eigenen Auge nicht sehe. Und das ist das Schwierige dabei. Deshalb, weißt du, ich kann für andere schnell Bibelsprüche parat haben. Lies sowieso, das ist ein Wort Gottes für dich. Aber wenn es auf dich ankommt, dann, Bruder, Schwester, dann wird es schwierig, wenn du das testen musst. Weißt du, die anderen, ja, glaub nur, der Herr macht es schon. Aber wie ist es bei dir? Und Gott will, dass wir, jeder Einzelne, das Wort Gottes erleben, was im Wort Gottes ist. Ich habe als Prediger ein großes Problem, sehr großes Problem. Glücklicherweise, ihr habt nicht das Problem, aber ich habe das. Und wisst ihr, was mein Problem ist? Alles, was hier drin ist und was ich predige, entweder habe ich es erlebt oder ich muss noch erleben. Entweder habe ich es durchgelebt, dass ich euch erzählen kann, so funktioniert das, oder ich werde es noch erleben. Mir bleibt auch nichts erspart. Wir denken manchmal, ja, der kann gut glauben und gut lachen und gut predigen. Entweder habe ich das vorher schon erlebt und durchgemacht und ausgekostet und den Preis bezahlt, oder ich muss nachher noch den Preis bezahlen. Ich war noch nie im Himmel, zum Beispiel. Und ich predige doch vom Himmel, weil ich weiß, dass ich eines Tages dorthin komme. Auch wie immer, selbst wenn ich auf alle vier kriechen muss. Aber ich komme in den Himmel, das weiß ich. Ich sage es euch nur so. Auch wenn ich unter der Erde kriechen muss, wie ein Maulwurf, ich komme dorthin, weil es eine Verheißung ist. Derselbe Jesus, der in den Himmel fuhr, derselbe Jesus wird auch wiederkommen, immer derselbe. Und du musst lernen, wenn in der Bibel heißt, mach dir keine Sorgen. Wie mache ich das? Wie wende ich das richtig an, indem, dass ich keine Sorgen mache? Alle eure Sorgen werfet auf ihn. Weißt du, ich lese die Bibel, mache mir mein Bibelstudium. Wenn ich ein Problem habe, mache ich mir ein Bibelstudium und trage alle Bibelverse so zusammen aus der Konkordanz. Und dann sage ich, das ist Wort Gottes. Und das ist Wort Gottes. Deshalb, wie mache ich das? Wie setze ich die Bibel in meiner Situation um? Viele Leute haben da keine Ahnung und haben große Probleme. Edison, der große Erfinder, als er die Glühbirne erfand, er wollte sein Patent vermarkten, dann kamen Leute und haben ihm erzählt, ja, das musst du verkaufen, dein Patent, das braucht die Industrie, die kann das umsetzen, du kannst das alles gar nicht so. Und ja, und da kommt ein Geschäftsmann, kauft ihm seinen Vertrag für $18,000, oder sein Patent für $18,000, aber er kriegt kein Geld, keinen einzigen Dollar sieht er. Er kriegt ein Stück Papier und da steht $18,000, ein Scheck. Damals hat man mit Scheck noch gezahlt, heute weiß man nicht mehr, was ein Scheck ist, aber egal. Kriegt er. Dann kommen die Leute, ja, wie viel Geld hast du gekriegt? $18,000 hat er gesagt, das ist, aber das steht auf dem Papier, ich habe nichts in der Tasche. Und jetzt, ja, sagt er, guck mal, du bist jetzt reingelegt worden, dich hat man betrogen, die Leute im Dorf, die das nicht kannten, das ganze Bankwesen von damals, du bist jetzt reingelegt worden. Und so sagen auch viele Menschen, wenn du an die Bibel festhältst, an die Verheißungen Gottes festhältst, du hast einen Scheck, ja, $18,000. Und dann geht er mit diesen $18,000 zur Bank und will einlösen. Und dann schaut der Bankdirektor das an, er sagt, das kann nicht eingelöst werden. Dann hat er gleich gewusst, das schreibt in einer seiner Biografien, da habe ich gleich gewusst, dass ich reingelegt worden bin, dass ich betrogen wird. Das kann nicht eingelöst werden. Dann sagt er, warum? Sie müssen auf der Rückseite unterschreiben. Sonst kann der Scheck nicht eingelöst werden. Weißt du, was nützen dir deine Verheißungen, was du alles in der Bibel hast, jede Seite, auf jeder Seite ist fast eine, zwei, drei, vier, fünf, zehn Verheißungen. Du musst auf der Rückseite unterschreiben. Jawohl. Amen. Oder selbst wenn du drei Kreuzchen machst. Aber du musst es mit deiner Handschrift unterschreiben und dahinter stehen, als Einreicher. Und dann hat er sein Geld gekriegt. Und wir staunen, warum kriege ich nicht? Weil du es nicht mit deinem Leben unterschreibst. Weißt du, unterschreiben, das heißt mit seinem Leben unterschreiben. Was du nicht mit deinem Leben unterschreiben kannst, das ist auch nicht wert, dass du lebst. Verstehst du? Mit deinem Leben. Deshalb mit deinem Leben unterschreiben. Und das mit dem Leben zu unterschreiben, das heißt, alles in eine Waagschale werfen, alles geben, was ich kann, mit deinem Namen, mit deinem Ruf, mit deinem Verständnis, mit deinem, alles, was du bist, mit deinem Leben zu unterschreiben. Stehst du mit deinem Leben hinter den Verheißungen Gottes auf der Rückseite? Kannst du sagen, jawohl, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Denk an Mutter Maria, das kleine Mädchen da von damals. Das war das Wunder. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Worte Gottes müssen getestet werden, geprüft werden. Und in der Bibel heißt, mein Wort kommt nicht leer zurück. Der Einzige, der das Wort Gottes aufhalten kann, das bist du, das bin ich. Wir müssen das Wort Gottes zum Laufen bringen, in Bewegung bringen. Und die einzige Lösung, wie du das Wort Gottes testest und erfährst, das ist zuverlässig, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und bei der Maria ging es auch nicht sofort. Am Anfang gab es Trouble, gab es Schwierigkeiten. Josef will sie verlassen, der Bauch wurde dicker, die mussten nach Bethlehem laufen, kein Platz in der Herberge. Wie soll das stimmen? All diese Verheißungen Gottes, die jetzt mit dem Sohn Gottes, mit dem Messias gegeben worden sind, wie soll das alles funktionieren? Ich weiß von keinem Mann, und du weißt auch nicht, kein Geldgeber da, kein Arbeitgeber da, keine Medizin da, nichts da. Wie soll das zugehen? Wenn du die Verheißung hast, ist dieser Blankoscheck. Du setzt den Betrag ein und dann unterschreibst mit deinem Leben. Und dann musst du zur Bank gehen. Und dann musst du es einlösen. Und dann muss der Bankdirektor oder der Bankmitarbeiter zuerst mal zur Kasse gehen und aus der Kasse das Geld rausholen. Kriegst auch nicht gleich sofort auf der Stelle, dass du sagst, hier Scheck und gleich so am Tresen. So schnell geht es auch wieder nicht. Du musst auch warten. Ist das Geld auch echt? Kann ich damit was anfangen? Weißt du, das sind so viele Fragen. In dem Augenblick, wo du dich auf ein Geschäft mit Gott einlässt, da kommen nur Fragen und Fragen und Fragen und Überfragen. Wie mag das zugehen? Du kannst dich auf Jesus verlassen. Auf Menschen kannst du dich nicht verlassen. Aber deshalb, ich möchte dich jetzt hinführen und dir helfen zu verstehen, red nur mit Jesus. Wenn du etwas brauchst, red nicht mit Maria und Josef, mit Pastor Matutis oder Schwester sowieso oder Bruder sowieso. Red mit Jesus. Wenn du etwas brauchst, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu und sag, Herr, hier hast du gesagt, Himmel und Erd mag brennen, aber deine Worte bleiben bestehen. Bei mir brennt alles. Aber jetzt, Herr, löse dein Wort ein. Und es ist genauso, Wort Gottes einzulösen, wie man einen Scheck einlöst. Muss gekonnt werden. Und muss gelernt sein. Gott ist immer noch derselbe. Derselbe, der damals sagte, es werde Licht. Ja, aber das muss jetzt erlebt werden. Herr, ich bin total in einer Dunstglocke, in einem Nebelraum. Bei mir ist alles düster, grau und alles undurchsichtig, undurchschaubar, unverständlich. Herr, sprich ein Wort, wie du damals gesprochen hast. Es werde Licht. Ich brauche Licht. Sonst blicke ich nicht mehr durch. Vielleicht geht es dir so in deinem Leben. Derselbe Gott, derselbe Christus, derselbe Geist kann plötzlich dein Dunkles erhellen. Das Volk, das im Dunkeln saß, sah ein großes Licht. Der Heilige Geist ist immer noch derselbe, der damals auf der Urschöpfung, bei der Urschöpfung da war, macht die gleiche Arbeit immer noch. Er kann Dinge bewirken, wie er damals bewirkt, aus dem Chaos macht der Kosmos eine wunderbare Welt, wie wir sie heute kennen oder nicht einmal mehr kennen. Wir haben ja großen Teil schon zerstört und die Erde ist veraltet. Gott ist derselbe. Er ist derselbe Gott, der beim Josua die Sonne aufhalten konnte, der Israeliten 40 Jahre lang Manna vom Himmel schickte, der die Mauern Jerichos einschützen konnte. Herr, wenn du das konntest, Und du musst provokativ mit Gott reden. Ich habe dieser Tage gesagt, am Mittwoch glaube ich war es, du musst wie ein Jude mit Gott schachern, wie ein Abraham damals. Herr, würdest du die Stadt vernichten, wenn es 50 Gerechte in der Stadt sind? Nö, sagt der Herr. Aber das sind keine 50. Ja, dann sind es 40 vielleicht. Ja, das ist auch keine 40 gewesen. Das ist halt 30. Und du siehst, wie er mit Gott handelt, bis er schließlich erlebt, dass nur drei Leutchen dort waren. Lot und seine beiden Töchter. Die Frau hing so, war so mit Sodom verwickelt, oder vier vielleicht. Herr, kannst du dein Wort einlösen? Kannst du mich und meine Töchter oder meine Söhne und meine Frau, meine Familie, kannst du sie aus Sodom raus erlösen? Beim Lot konntest du. Kannst du mich unsichtbar machen, Herr? Beim Lot konntest du. Und das, was Gott einmal konnte, kann es immer. Deshalb in der Bibel werden manche Wunder oder viele Wunder nur ein einziges Mal berichtet. Warum? Gott will sagen, was ich einmal getan habe, das tue ich immer. Aber das musst du jetzt ausprobieren. Wie funktioniert das? Was nützt es, wenn du an Gott glaubst? Das ist genauso, als wenn du an Legenden, Märchen und Sagen glaubst. Ja, es war einmal. Die Bibel ist nicht dazu geschrieben, dass du sagen kannst deinen Kindern, es war einmal, Kinder. Die Bibel wurde geschrieben, damit du in deinem Haus sagen kannst, Kinder, es ist immer noch so. Es ist immer noch so. Gott ist immer noch im Regiment. Gott hat alles noch unter Kontrolle. Gott hat immer noch das letzte Wort. Nicht, dass er irgendwann mal das letzte Wort hatte. Wie Gott damals dem David half, den Riesen zu erledigen, oder Daniel in der Löwengrube rettete, oder seine drei Freunde aus dem Feuerofen holte, oder den Elia in den Himmel nahm, das kann er heute noch. Und jetzt muss probiert werden. Wie geht das? Oder der hat den Lazarus auferweckt, der stinkt schon, oder stank damals, wie er den Sturm dort auf dem See stillte, oder wie er Wasser in Wein verwandelte, den ganzen Reifungsprozess und Wachstumsprozess übersprang und einfach mit einem Klacks Raum und Zeit überwand und hier Wasser und da Wein. Herr, du kannst auch Raum und Zeit überspringen. Meine Zeit liegt in deinen Händen, Gott. Du kannst also mir so schnell mir Hilfe verschaffen, wie selbst wenn ein Engel vom Himmel kommen muss oder die Frau Holle Goldregen oder Golddukaten regnen lassen soll, ist egal. Herr, du hast einmal deine Kirchensteuer bezahlt mit einem Fisch, den da der Petrus rausgefischt hat, und im Rachen des Fisches da eine Münze war, ein und so weiter. Das konntest du mal. Du kannst auch mir Geld auf der Straße finden lassen. Geschwister, wir sollten an Wunder glauben. Und die Wunder, die Gott einmal tat, die solltest du ausprobieren, gibt es heute noch. Ich habe mal Panne erlebt. Weißt du, ich bin von zu Hause losgefahren und nicht in die Taschen geguckt. Ich bin ohne Portemonnaie losgefahren. Und dann, wo ich war, es war sehr weit. Und dann muss ich nochmals zurück. Ich habe kein Geld zum Tanken. Und zum Verpfänden habe ich auch nichts gehabt. Was sinnvoll gewesen wäre, was der Tankwart angenommen hätte. Weißt du, und wenn du jetzt noch 150 Kilometer fahren musst und hast keine Dukaten dabei, was machst du? Und du kennst niemanden, du kannst niemanden anbetteln. Du hast keine Kreditkarte, du hast gar nichts. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe den Himmel angebettelt. Not lehrt einen beten. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, ich brauche ein Wunder. Ich brauche hier ein Wunder. Ich komme nicht nach Hause, mein Tank ist leer. Und Benzin habe ich noch nicht vermehrt bis jetzt. Und wenn das ginge, ich würde es machen, aber ich traue mir das nicht zu. Und so stand ich da, gebetet. Und plötzlich sagt eine Stimme, steig aus dem Auto und geh um das Auto. Da habe ich gedacht, gut, ich mache das genauso wie die Israeliten um Jerichos Mauern. Bin ums Auto gegangen und das finde ich auf der anderen Seite, wo mein Auto fährt, steht 100 Deutschmark. Jetzt, normalerweise muss man das der Fundstelle zurückgeben, aber ich war dann so frech, ich habe gebetet, Gott hat es mir geschickt und wahrscheinlich irgendwo ein Engel hat das Geld verloren beim Vorbeifliegen und ich habe es aufgehoben, habe für diese 100 Deutschmark getankt und bin nach Hause gefahren. Weißt du, Gottes Hilfe erlebst du nicht nur zur Show oder nur, dass du etwas Sensationelles machst. Nein, wenn du in Not bist, da kannst du mit den Wundern Gottes rechnen. Wenn du so stehst und nicht mehr nach Hause kommst, dann kannst du ein Wunder erwarten. Wenn ich jetzt herkommen würde und sagen würde, dass ich gehe nicht mehr arbeiten, also ich gehe einmal ums Auto rum und da liegen immer 100 Deutschmark irgendwo. Das werde ich nicht erleben. Und Gott lässt sich nicht versuchen, dann wird Gott zu mir sagen, du Fauler, geh zur Ameise und lerne was von ihr. Arbeite und bete. aber nicht, dass du ums Auto läufst. Weißt du, es ist so einfach, nur ums Auto einmal rumzugehen und dann diese 100 Mark aufzuheben. Aber wenn du in Not bist, wenn es nichts mehr hilft, dann kannst du auf das Wort Gottes verlassen. Dann kannst du den Scheck einlösen. Herr, du hast gesagt, rufe mich an, ich will dich erretten. Und zwar noch nachts sogar, spät abends oder ja, so etwa 10 Uhr. Wer kann dir Geld leihen? Wer würde dir überhaupt, wen könntest du anpumpen und betteln? Und noch so viel, dass du nach Hause kommen kannst. Aber du kannst Gott anbetteln. Bittet, so wird euch gegeben. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Suchet, so werdet ihr finden. Und jetzt kannst du prüfen, ist das wirklich wahr? Funktioniert das oder nicht? Ist es für uns oder nicht? Ich habe in Süddeutschland, was heißt in Bayern, war das bei Mühldorf, es ist zwischen München und Altötting, da habe ich einen Bruder mal gehabt, der hat gesagt, alles was nicht funktioniert, jede Seite, die nicht funktioniert, die nicht wahr ist, reiß ich aus, das ist nicht Wort Gottes. Oder er hat Bibelstellen ausgeschnitten, die für ihn nicht funktioniert haben. Und natürlich, der gute Mann hatte mehrere Stellen schon, also die Bibel war schon verschnipselt. Die haben nicht funktioniert. Und als ich dann dann sagt er, guck mal Bruder, mal tu das, weißt du, du predigst vom Glauben, aber ich habe genau das Gegenteil erlebt. Es funktioniert nicht. Immer rausgeschnitten, was nicht funktioniert hat. Er sagt, Bruder, anhaltend beten. Nicht nur schnell gebetet und so Instant-Kaffee, so ganz schnell McDonald's oder Burger King, so schnell Food, Fast Food. Nein, das geht nicht, Fast Food und Schnell Food und was es auch immer ist, so einmal nur angemacht und schon da. Noch ehe sie rufen, will ich antworten, steht in der Bibel. Gewiss steht da. Gott weiß, was du brauchst. Ja, ich habe die Verheißung, aber die Verheißung hat sich bis heute nicht erfüllt. Weißt du, du musst auch aufpassen, wenn Gott sagt, bald, das können 40 Jahre sein. Oder wenn du die Reden Jesus hörst über seine Wiederkunft und so weiter, das sind Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende dazwischen. Und wir möchten sofort auf der Stelle, wir müssen lernen, mit der Bibel umzugehen, wie wahr und wie echt sind die Worte Gottes, ist auf die Worte Gottes Verlass. Und ich sage dir eines, wenn du das Wort Gottes als bare Münze nimmst und sagst, Herr, du hast gesagt, ehe ich sterbe, also lieber sterbe ich, als dass ich dein Wort absage. Oder wenn du nicht erlebst, sofort auf Anhieb, dann kommt gleich Hiobs Frau und sagt, sag doch deinem Gott ab. Das funktioniert sowieso nicht bei euch oder bei uns. Nein, ich halte an. Und Hiob sagte, ich weiß, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Du musst also biblisch leben, anhalten. Und der Hiob hat sich nicht unterkriegen lassen. Weißt du, es gibt These, Antithese, Synthese. Und genauso arbeitet Gott. Zuerst hast du eine Verheißung, eine Zusage, und dann spricht alles dagegen. Genau das Gegenteil der Fall. Der Teufel versucht, alles dagegen zu setzen, zieht alle Register, dass du ja nicht glaubst, dass du ja nicht erlebst, dass es ja nicht wahr wird. Und dann kommt die Synthese. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Das waren Jesu Worte. Was du brauchst, ist ein Wort Gottes aus seinem Mund, das er zerkaut hat, klein gemacht hat. Du kannst ja nicht dieses verarbeiten, es ist so wuchtig, so gewaltig. Aber das Wort Gottes muss verkleinert werden für dich, so aus dem Mund Gottes, muss in deinen Mund geschoben werden. Zurzeit sind bei uns in der Gegend Vögel. Ist so glatt, den Vögel zuzugucken. Weißt du, da kommen die Eltern und da sind die Schnäbel schon alle auf und dann guckt die Mutter, dem schiebt sie ihren Schnabel in ihr Schnabel. Und dann werden sie gefüttert, dann sind sie wieder ruhig. Und genauso ist, du musst deinen Schnabel aufmachen. Gott segne dich. Und sagen, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und dann dieses Wort, dieses zerkaute Wort, das, was im Munde Gottes ist, im Schnabel Gottes ist, muss in deinem Schnabel gelangen. Und dann, du verinnerlichst dich. Und weißt du, und das ist, wie man Worte Gottes richtig umsetzt, nicht die Bibel. Du kannst 100 Bibeln zu Hause haben und das wird nicht funktionieren. Das Wort Gottes muss in dir hineinkommen. Muss lebendig werden. Muss schärfer werden wie ein zweischneidiges Schwert. Und muss es wirken. In der Bibel, wir haben einen Propheten einmal, der hat von Gott was ganz Dummes bekommen. Stell dir mal vor, das passiert dir. Er muss das Buch essen. Und als er das Buch aß, Das war wie Honig in seinem Mund, aber dann in seinem Magen wie Hot Pepper Soße. Das hat gekocht. Weißt du, und wenn du das Wort Gottes zuerst, oh Herr, danke, das ist eine Verheißung für mich. Und weißt du, und dann kocht es in dir. Dann arbeitet es in dir. Dann wirkt es in dir. Dann wird alles rumgerührt in dir. Herr, ist es wahr? Ist es nicht wahr? Ist es für mich? Oder vielleicht habe ich auch richtig gehört? Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort. Und weißt du, was das jegliche Wort ist? Rema. Was du hier hast, ist Logos. Die Bibel ist Logos. Ist in Stein gemeißeltes Wort. Bedrucktes Papier, kannst in den Ofen schmeißen, wird nichts Besonderes passieren, wird brennen wahrscheinlich. Oder vielleicht kannst du das Brennholz verwenden. Das ist also nichts Besonderes. Das ist Logos. Und wir brauchen das Logos. Ohne Logos werden wir kein Rema wahrscheinlich kriegen. Aber das Rema ist das vom Geist Gottes gesprochene Wort. Und was du brauchst, was ich brauche, damit es funktioniert, der Heilige Geist muss meinem Geist Zeugnis geben. So spricht der Herr. Und das ist die Worte, die nicht leer zurückkommen. Du kannst 100-mal die Bibel lesen, der Herr ist mein Arzt. Wirst noch sterben, womöglich daran. Aber wenn der Heilige Geist zu dir sagt, oh, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt, und du dieses Aha-Erlebnis hast, ich brauche keinen Arzt mehr, der Herr ist mein Arzt, dann wirst du gesund auf der Stelle. Du brauchst dieses Rema. Der Glaube kommt nicht aus dem Logos, sondern der Glaube kommt aus der Predigt, und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes natürlich, aber woraus der Glaube kommt, aus dem Rema, aus dem inspirierten Wort Gottes. Deshalb, wie prüfe ich, ob das Wort Gottes wahr ist oder nicht? Wie setze ich das um? Ich brauche dieses Rema. Bevor du etwas erlebst von Gott, musst du so lange sitzen und warten und sagen, Herr, ich suche dich, Herr, ich finde meine Ruhe nur in dir. Herr, gib mir ein Wort, sprich nur ein Wort. Nicht eine ganze Bibel. Gib mir ein Wort. Vielleicht, wie oft hast du schon gelesen, Psalm 23, ich kann es ja wahrscheinlich auswendig, mir wird nichts mangeln. Schau doch die Christen an, denen fehlt es vorne und hinten. Das ist überall ein Mangel. Aber wenn das Wort Gottes an dir ergangen ist und der Herr zu dir gesprochen hat, mir wird nichts mangeln. Kind sagt, mir wird nichts mangeln. Und wenn das dein Wort, Gottes Wort in deinem Mund geworden ist, lebendig geworden ist, dann wird dir nichts fehlen. Und du wirst merken, wie du dann Stück für Stück aus der Misere, aus der Sache herauskommst. Der Mensch lebt also nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Und du musst nur das vom Wort, vom Mund Gottes ausgehende Wort in deinem Herzen aufnehmen. Es muss lebendig werden. Das ist vielleicht provokativ. Natürlich, dann kommen Leute und sagen, das kann man nicht so persönlich nehmen. Doch, du musst die Worte Gottes ganz persönlich nehmen. Nicht nur buchstäblich, sondern persönlich musst du die Worte Gottes nehmen. Ganz persönlich. Du hast das Wort Gottes hier schwarz auf weiß, das ist Logos, aber jetzt muss es in deinem Herzen eingraviert werden. In dein Fleisch, in dein Geist, in deine Seele, in deine Gebeine, in dein Mark, in deine Zehen. Überall muss das Wort Gottes verankert werden. Jesus ist das Wort, das Fleisch geworden ist. Das schöpferische Wort, das wohnt unter uns und so weiter. Dieser Jesus muss in dir hineinkommen und bei dir Realität werden. Nicht nur, dass du ihn kennst, sondern er muss dich kennen. Rema passiert immer, wenn Gott dich kennt. Johannes, geh hin in Frieden. Ich bin mit dir. Wo du hingehst, bin ich auch mit dir. Also du brauchst die Zusagen Gottes, und zwar ganz persönlich. Und dann kannst du ganz anders leben, ganz anders agieren, ganz anders handeln, dich ganz anders benehmen, ganz anders reagieren, wenn du weißt, Gott hat mir gesagt, egal wo du hingehst, ich bin bei dir. Und was du tust, das wird gelingen. Was vor die Hand kommt, tust. Warte nicht groß, plan da nichts groß, sondern was dir vor der Hand kommt, das greif an. Die Bibel ist mehr als nur ein Werk der Weltliteratur oder heiliges Buch oder Handbuch der Kirche. Die Bibel ist, wo Gott zu dir spricht, aber er möchte das Rema. Und oft ist es so, du musst vielleicht Kapitel für Kapitel mal lesen, einfach nur lesen. Und Gott spricht zu dir. So viele Menschen kommen zu mir und sagen, Gott spricht nicht mehr zu mir. Oder Gott hat noch nie zu mir gesprochen. Ich sage dir eines, Gott wird zu dir nie sprechen, wenn du nie in die Predigt gehst und nie die Bibel liest. Du musst also die Bibel lesen. Ich tue das in meinem Leben persönlich. Ich lese permanent, auch wenn Gott zu mir nicht spricht. Und ich habe so viele Kapitel, die habe ich durchgelesen, hat Gott nicht gesprochen. Aber ich habe ein Problem gehabt und plötzlich spricht er. Nur als Beispiel, ich wollte jemand helfen, einen armen Bettler, gebe meinen Mantel, meinen zwei Mäntel hatte ich, in der Bibel steht, wer zwei hat, der gebe dem, der keins hat. Und genau das habe ich gemacht. Ich wollte ein gutes Werk tun, wollte mir ein bisschen was verdienen im Himmel, hat aber nicht geklappt. Am nächsten Morgen steht der gute Mann mit der Tragtüte und an der Tür und gibt mir den Mantel wenigstens zurück. Er sagt, er kann den Mantel nicht gebrauchen, weil es keine Westentasche hat. Das habe ich gar nicht gemerkt. War aber imprägniert, wattiert, war gut für draußen im eiskalten Winter. Ich war so frustriert. Weißt du, und Gott redet immer in die Situation hinein. So wie deine Situation, so redet Gott hinein. Ich war so frustriert und ich habe gesagt, lieber Gott, guck mal, ich wollte was Gutes tun. Heute geht's. Vielleicht ist es heute nicht mehr möglich, was Gutes zu tun. Die Leute sind, sogar die Bettler sind schon so verwöhnt. Und wählerisch und feinschmeckerisch und was weiß ich. So. Und dann lese ich meine Bibelstelle in meiner normalen Morgenandacht mit meiner Familie. Ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Puh, das habe ich die Antwort. Und ich bin hier hängen geblieben. Weißt du, was dein Problem ist? Wenn du die Bibel regelmäßig liest, was dein Problem ist, du wirst automatisch angesprochen, weil Gott spricht durch sein Wort zu dir. Und dann kommt das Rema aus dem Logos heraus. Ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Aha. Jetzt habe ich geguckt, ob das echt ist, aber das war echt. Und ist auch so die Geschichte mit der Salbung in Bethanien und Judas, wo er sagt, also hätten wir das Geld lieber den Armen gegeben. Ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Das hat mich so befreit und mir so geholfen. Wort Gottes wirkt befreiend, aufklärend, helfend, tröstend, wegweisend. Und du findest immer, wenn du anfängst, die Bibel zu lesen, du findest Gott. Gott wird irgendwo, irgendwann, vielleicht nach 3 Tagen, vielleicht nicht gleich am 1. Tag. Meistens, die großen Wunder passieren immer am 3. Tag. Am 3. Tag Wasser in Wein wurde am 3. Tag gemacht. Die Sonne wurde am 3. Tag geschaffen, obwohl das Licht ja vorher gemacht worden ist. Juden heiraten am 3. Tag. Also Gott tut am 3. Tag, vielleicht musst du 3 Tage lang den Herrn suchen. Aber am 3. Tag wird das Wunder passieren. Gib nicht auf. Weißt du, es ist so, wir möchten immer alles schnell, 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 Herr Jesus. Komm ganz schnell, Herr Jesus. Aber der kommt nicht so schnell. Er lässt uns auch mal warten, ob es uns wirklich ernst ist, ob es wirklich uns ein Herzensanliegen ist, das zu erleben. Bittet, so wird euch gegeben. Wenn Bitten nicht funktioniert, dann musst du anfangen zu suchen. Woran liegt das, was nicht kommt? Wer hindert? Gibt es Hindernisse, irgendwelche, die beseitigt werden müssen vorher? Und wenn Bitten und Suchen nicht hilft, dann werde ich poltern. Klopft an. Die Tür, die Tür, die Tür, die Tür, die Tür. Irgendeine Tür wird aufgehen. Irgendwie bin ich auch reingekommen. So werde ich auch irgendwie wieder rauskommen aus dieser ganzen Misere. Also klopft an. Du siehst also 3-Stufen-Programm ist da angesagt. Bitten, Suchen, Klopfen. Und ich könnte noch ein paar mehr Programme erwähnen. Du findest Gott, wenn du die Bibel aufschlägst und Gott zu dir redet. Er gibt dir Rat, gibt dir Wegweisung. Die Bibel wurde schon so angegriffen. Wenn ich dir prophezei, dann musst du mein Wort prüfen. Ist das echt oder nicht? Ist es von Gott oder nicht? Kannst du es annehmen oder nicht? Die Bibel musst du nicht mehr prüfen. Die wurde schon x-mal geprüft, getestet und auseinandergenommen, zerrissen. Wenn jemand in der Gemeinde dir eine Weissagung bringt, die musst du nicht sofort glauben. Ja, der Herr hat geredet. Es gibt so viele Leute, die trauen den Weissagungen mehr, oder Weissagungen auch. Die trauen also irgendwie prophetische Rede. Da machen sie ganz große Drama und Tragödie. Sind so leichtgläubig, leicht verführbar auch. Aber hier die Bibel, die wurde schon tausende von Jahren lang gelesen, angezweifelt, kritisiert, genörgelt, auseinandergenommen, missachtet, verspottet und immer noch wahr. Und jetzt setzt du um, dann können Leute aufstehen, ich habe das Wort erlebt. Dann hast du eine Wolke von Zeugen. Heute Abend könnte eine Wolke von Zeugen aufstehen, das habe ich erlebt. Das, was da drin steht, ist Wahrheit. Eine Prophezeiung ist nicht unbedingt, dass jemand aufstehen kann und sagt, ich habe es erlebt, das ist für mich. Wer kann das annehmen? Aber Wort Gottes haben Tausende und Abertausende schon erlebt und erfahren, ist wahr, geprüft, bewährt, fest und auf die menschliche Situation zugeschnitten. Fang an, das Wort Gottes zu lesen und sag, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Was du für den Elia tun konntest, das kannst du auch für mich tun. Für Daniel, David, Josua, die Jünger, die Apostel. Was du in der Urgemeinde tun konntest, das kannst du heute noch tun. Herr, du bist doch Gott. Die Bibel offenbart uns Gott und bringt uns zu Gott, dass wir da Interesse bekommen und sagen, hier habe ich gerade Psalm 57, erhebe dich Gott über den Himmel. Herr, erhebe dich. Es ist interessant, der Elia ist in den Himmel gefahren und der Elisa blieb nur sein Mantel übrig. Und er nimmt diesen Mantel. Eigentlich Mantel ist nichts anderes, so ein Symbol, wo man die Tora, das Gesetz Gottes einwickelt. Das ist, was zurückgeblieben ist, wenn du die Symbolik verstehst der Bibel. Und dann kommt er an den Jordan und genau das ist, was du tun solltest, wenn du ein Problem hast. Du hast das Wort Gottes. Und dann nimmt er diesen zusammengerollten Mantel, da war das Wort Gottes drin in diesem Mantel. Mantel ist eine Berufung, ein Bild für Berufung, eine Predigt für sich selbst. Nimm diesen Mantel und schlägt gegen den Jordan. Wo ist der Gott Elias? Und der Jordan teilt sich. Du solltest deine Bibel so nehmen, wie einst der Elisa. Wo ist der Gott Moses? Wenn der diese Wunder wirken konnte, und du bist nicht besser und nicht schlechter, eigentlich du bist viel besser dran als Moses. Glaub doch nicht, lass dich nicht diskriminieren vom Teufel. Wir haben den Heiligen Geist, wir haben die Bibel. Moses hatte das alles doch gar nicht. Der hatte nur ein paar Steintafeln. Und die Weisheit Ägyptens. Aber du hast die Heilige Schrift, du weißt was von Jesus. Du weißt du hast die Episteln, du hast viel mehr. Wo ist der Gott Moses? Und da schon gewaltige Dinge erlebt in der Wüste. Und du bist in der Wüste und du brauchst Gottes Hilfe. Und das ist, wie man Wort Gottes erlebt, nicht der liebe Gemeinde. Damals, früher war das so. Nein, das muss heute noch so werden. Bei dir und mir. Privat. Zu Hause. Die Bibel ist etwas für den Alltag, nicht für den Sonntag. Wort Gottes ist für den Alltag, zu Hause, in der Küche, im Schlafzimmer. Am Arbeitsplatz, da wo du von Montag bis Freitag stehst, wo du gemobbt wirst, wo du gejagt, getrieben wirst. Wir brauchen zuverlässige, ewige Antworten, die funktionieren und Gottes Wort funktioniert, wenn du es machst. Das ist nicht der Buchstabe. Und ich sage euch eine liebe Wahrheit, wir sind nicht bibelgläubig. Wir sind gottgläubig, der sich in der Bibel uns offenbart, der zu uns spricht durch die Bibel. Weißt du, glaubst du an die Bibel? Nein, ich glaube nicht an die Bibel, ich glaube an den Gott, der sich in der Bibel offenbart. Es ist so wichtig. Weißt du, für manche Protestanten ist die Bibel wie der Papst. Unfehlbar. Und es hält mich nicht auf, welche Übersetzung. Leute kommen zu mir und fragen, welche Übersetzung liest du? Mir ist es egal, welche Übersetzung ich lese. Wort Gottes bleibt Wort Gottes. Und eigentlich die ganze Bibel ist Wort Gottes in Menschen- oder Knechtsgestalt. Übersetze ein Wort nur. Allein Ehre sei Gott in der Höhe. Für das Wort Ehre gibt es 28 verschiedene Übersetzungen. Aber wenn du, ist egal was du verstehst, ihr werdet inne werden, ob die Lehre von mir ist oder von jemand anders. Du musst es, diese innere Erfahrung, diese innere Berührung, diese innere Betroffenheit. Mich hat er gemeint. Mit mir hat er gesprochen. Mich hat er berührt. Und das gleiche Wort, das du liest oder hörst, den einen berührt es und den anderen berührt es nicht. Passiert so oft. Passiert so oft. Die Bibel ist Wort Gottes und die Offenbarung, die da drin ist, du musst diese Offenbarung, die Bibel wurde im Geist gegeben und kann du auch nur im Geist verstanden. Hier hörst du, auch jetzt in der Predigt heute Abend, du hörst Wort Gottes. Du hörst, wie Gott damals gesprochen hat, so möchte er heute mit dir auch noch sprechen. Wie er mit Abraham gesprochen hat, mit den Propheten, mit den Aposteln, mit den Gläubigen. Immer wenn Gott spricht, ich sage dir die Wahrheit, du wirst ergriffen zuerst einmal. Und wenn ich so die Bibel lese, und warum ich die Bibel lese, weißt du, es ist so leicht für mich, die Bibel zu lesen. Ich sehe, wie der Herr zu denen geredet, so in der dritten Person, der Abraham, dass er Gott nicht gehorcht hat, dass er gelogen hat, und so weiter, dass er Fehler gemacht hat und dass Gott ihn trotzdem gesegnet hat. Dass er kein besonderer großer Heiliger war. Vater Abraham. Er war ein Mensch, so wie du und ich. Und trotzdem hat Gott ihn gesegnet. Und trotzdem hat es sein Wort an ihn erfüllt. Auch wenn er zweifelte und Gott nachhelfen wollte. Gott hat ihn trotzdem gesegnet. Auch wenn er große, grobe Fehler gemacht hat. Auch wenn er gelogen hat. Das ist meine Schwester. Das war doch seine Frau. Mit Leib und Seele. So, ich krieg das mit. So, ich höre mit, so, ja, diese ganzen Geschichten, was da passiert ist. Gott spricht durch zu denen, aber ich sage das, ja, das ist meine Situation auch. Das ist mein Problem auch. Das, was die da so mitbekommen haben oder was die erlebt haben, erfahren haben, das betrifft mich auch. Und dann stehe ich da und sage, Herr, mich auch. Also wenn du den Jakob segnen konntest, jene Nacht, kannst du mich auch segnen. Wenn du sie geführt hast, kannst du mich auch führen. Weißt du, und du erlebst die Führung Gottes, und das ist Wort Gottes pur, live. Und wir müssen Wort Gottes heute noch erleben. Nicht nur, dass wir im Kopf den Glauben haben, verstehen, ja, das ist alles wahr. Die meisten Christen verstehen alles, was, die sind Experten, bibelgläubig schon genug. Die müssen jetzt nur noch erleben, ausleben. Wort Gottes muss ausgelebt werden. Wenn Gott spricht, dann muss ich darauf verlassen können. Und die haben sich darauf verlassen. Moses hat gehorcht, auch wenn er sich ausgeredet hat und sich entschuldigt hat, aber er hat Gott gehorcht und hat die Wunde erlebt, auch wenn es schwierig war. Er hat es gesagt. Kannst du dem Wort Gottes vertrauen, dass er das dir gesagt hat, dass es möglich ist, dass du das erleben kannst, dass es in deinem Leben sich erfüllen kann, das, was er versprochen hat? Gottes Worte sind Mächte. Und sind so stark, dass sogar das härtesten Diamanten und härtesten Felsbrocken zersprengen können. Wenn Gott gesprochen hat, musst du dann keine Angst mehr haben, dass dir irgendjemand was nehmen könnte. Wenn das Wort Gottes an dir erging, zu dir kam, dich ergriffen hat, dich erfasst hat, dann können die Leute machen, was sie wollen, es wird wahr werden. Dann können alle dagegen reden, selbst wenn du nicht glaubst, es wird wahr werden. Weißt du, wir denken manchmal, ich muss krampfhaft glauben. Ich muss so fromme religiöse Klimmzüge machen. Ja, Herr, ja, Herr, du hast gesagt. 100 Mal sagen, ich glaub's, du hast gesagt. Nein, wenn ich dir genau angucke, wie Gott gewirkt hat, die Leute haben oft nicht geglaubt. Die Urgemeinde betet, lieber Gott, Petrus ist im Gefängnis, hol ihn raus. Bitte, Herr, siehst du, morgen wird er abgeschlachtet. Hol den Petrus raus, Herr. Und der Petrus steht an der Tür. Die machen nicht einmal die Tür dem auf. Wie soll er aus dem Gefängnis rauskommen? Also du siehst, vielfach, wenn ich die Bibel so studiere, die haben selbst nicht einmal geglaubt, aber sie haben das Wort gehabt, die Verheißung gehabt, die Sarah, die lacht, als der liebe Gott sagt, du hör mal, Umi, du kriegst ein Baby noch. Dann lacht sie in dem Zelt und dann sagt der Engel, guck mal, was deine Frau macht, die lacht ja. Die glaubt sowieso nicht. Aber der Isaac kam. Also Gott ist nicht abhängig von meinem Glauben, sondern seine Gnade. Und das Wort Gottes ist Gnade in Aktion. Nicht mein Verdienst, dass ja, ich habe ja schon so gebetet und geglaubt und dem Herrn so vertraut. Nein, aus Gnaden wird mir geholfen. Auf die Worte Gottes ist Verlass. Sprich nur ein Wort, hat ein Mann mal in der Bibel gesagt. Und mein Knecht wird gesund. Sprich nur ein Wort. Was du brauchst, ist nicht die Bibel. Du brauchst ein Wort. Aus diesem Logos, aus diesem Buch, aus der Offenbarung. Sprich ein Wort, denn die Worte Gottes sind immer noch dieselbe. Es werde Licht! Und es ist schon passiert. Die Worte Gottes sind es, die dich heilen, den Teufel vertreiben, die Ängste wegnehmen, dich retten, dich in den Himmel versetzen. Sprich nur ein Wort, Herr, dass ich aus dieser Hölle rauskomme. Und sie machen dich glücklich und fröhlich. Und munter und frisch. Gott wirkt immer durch seine Worte und zwar sprich nur ein Wort. Und weißt du, was dann die Worte, selbst glauben, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Sprich nur ein Wort, Herr. Und das ist was, worauf ich sage, gib mir dein Scheck. Nimm dein Scheckheft und gib mir einen Scheck. Ein Scheck und ich bin bereit zu unterschreiben. Du brauchst nur einen Scheck. Herr, gib mir ein Wort. Egal was du brauchst, Herr, gib mir ein Wort, dass meine Schulden bezahlt werden. Gib mir ein Wort, dass ich gesund werde. Gib mir ein Wort, dass mit mir vorwärts geht. Gib mir ein Wort. Weißt du, ich kann dir 100-mal sagen, jawohl, mit dir wird es vorwärts gehen, aber du brauchst ein Wort vom Herrn, aus seinem Mund, leibhaftig. Er muss zu dir gesprochen haben, ja, es geschehe dir so. Gott ist immer an seine Worte gebunden. Seine Worte binden ihn. Was er gesagt hat, kann er nicht mehr zurücknehmen. Deshalb sagt er so langsam und so wenig wie möglich, weil er sich verpflichtet fühlt, dass es erfüllt wird. Er gibt Acht auf seine Worte. Du kannst dich darauf verlassen. Deshalb, gib mir ein Wort, Herr. Ein Wort. Und dann der Handschlag. Gottes Worte haben Tiefgang. Gott erfüllt selbst seine Worte. Haben eine gewaltige Wirkung. Kommen nicht leer zurück wie der Regen oder Schnee. Der hat eine große Wirkung. Wenn Gott einen beruft, dann kann der Betreffende plötzlich alles, auch wenn er unbegabt ist und Analphabet und Hilfsschüler oder was auch immer. Wenn Gott einen beruft, dann ist er zu allem fähig, dann ist ihm nichts zu schwer. Nur als Beispiel, gib mir ein Wort. Dann hat er Stehvermögen. Warum viele nicht durchhalten und nicht Stehvermögen haben, ist, weil sie kein Wort vom Herrn haben. Die sind da irgendwo hingeschickt worden von irgendjemand, eine Missionsarbeit zu tun oder sonst was auch. Aber du brauchst das persönliche Wort Gottes. Wenn du weißt, der Herr hat zu mir persönlich geredet, geh nach Berlin. Oder geh in der Stadt. Und dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Saul von Tarsus. Gottes Worte haben eine große Wirkung. Die Worte Gottes, die an dir persönlich adressiert sind, höchstpersönlich, ich kriege manchmal einen Brief persönlich an den Pastor, die Worte Gottes müssen höchstpersönlich an dich adressiert sein, mit deinem Namen. Nur du darfst es öffnen und nur du kannst es verstehen und nur dich geht es da an. Diese Worte kommen nicht leer zurück. Es kommt, wie er gesagt hat. Sprich mir nur ein Wort, gib mir ein Wort. Wenn Gott zu dir redet, und das ist, was dein Leben bereichert, verändert, erweitert, deine Kraft steigert, dich begeistert. Gott hat zu mir geredet. Gib mir nur ein Wort. Gottes Wort ist gedeckt. Weißt du, ob der Scheck da von irgendjemand gedeckt ist, ist eine andere Frage. Aber ja, jemand kommt zu mir, stellt mir hier dummerweise, damals gab es noch Schecks, 24.000 D-Mark. Ich trage zur Bank und dann kriege ich von der Bank zurück. Habe gedacht, eine wunderbare Spende, der wollte gleich Spendenbescheinigung haben. Habe ich gesagt, ich muss zuerst mal das Geld haben, dann kann ich dir eine Spendenbescheinigung aufstellen. 24.000, gehe an einem Schalter, will das Geld abheben, der Scheck ist ungedeckt. Weißt du, der tut da, wie groß er deine Spende macht, dann mal tut es und so weiter von x-tausend Mark und ist nicht gedeckt. Was nützen mir die großen Spenden, die nicht gedeckt sind? Was nützen mir die großen Worte, die nicht gedeckt sind? Lieber 10 Euro und das ist gedeckt. Und wir sollten anfangen, mit gedeckten Schecks zu arbeiten, die von Gott gedeckt sind, höchstpersönlich, bei der Bank, der himmlischen Bank. Du bist dann erstaunt, wenn Gott zu dir redet, was dann passiert, wie das arbeitet, wie Gott aktiv wird, plötzlich, wie alles rumspringt und geschieht, wie er gesagt hat. Wenn Gott redet, dann staunst du nur. Ich möchte noch ein Bibelwort lesen, 5. Mose 11, Vers 10 bis 15. Hier, und es geht von dem gelobten Land. Wenn Gott redet, wenn Gott etwas verheißt, wenn Gott etwas verspricht, 5. Mose 11, Vers 10 und folgende Versen. Hier müsst ihr euch nicht plagen, wie in Ägypten, woher ihr herkommt. Wenn ihr dort euer Getreide ausgesät habt, müsstet ihr dort die Äcker mühsam bewässern, wie man es sonst beim Gemüsegärten macht. In dem Land, in das ihr jetzt kommt, gibt es Berge, Täler und es wird vom Regen bewässert. Wenn der Herr, euer Gott, kümmert sich selbst um das Gedeihen und blickt das ganze Jahr über freundlich auf das Land. Wenn ihr wirklich den Weisungen des Herrn, die ich euch heute verkünde, befolgt, wenn ihr ihm, eurem Gott, mit ganzem Herzen, mit allen Kräften liebt und ehrt, wird er eure Felder zur rechten Zeit Regen schicken, im Herbst und im Frühjahr. Und ihr werdet Korn, Wein, Öl ernten können und euer Vieh wird Gras zu fressen haben. Ihr werdet genug haben. Wenn ihr die Worte hört, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das klingt so leicht, so einfach, so simpel. Aber es ist eine Lebensaufgabe. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Ihr werdet immer genug zu essen haben. Ihr werdet mehr als genug haben. Dann hört die ganze Plagerei auf. Lebt ein erfülltes Leben. Wer die Worte Gottes hört und versteht, der verlässt die ganze Schmalspur, die ganze Kleinkariertheit, der verlässt seine ganze Ängstlichkeit. Der Herr hat's gesagt. Gib mir ein Wort. Ich denke, das ist ein gutes Gebet, wenn du nach Hause gehst. Bitte Gott um ein Wort. Herr, gib mir ein Wort, das meinen Glauben stark macht. Gib mir ein Wort. Und beim Leben Petrus war, deine Frau wird nicht sterben, ihr werdet nur die Taten Gottes verkündigen. Und deshalb konnte er ganz fest glauben, Himmel und Erde mag brennen, sein Wort bleibt bestehen. Wenn Gott dir ein Wort gegeben hat, eine Verheißung, dann kann kein Tod, kein Teufel dich unterkriegen. Niemand kann dich blockieren. Du hast ein Wort vom Herrn. Und dann gehst du wie eine Dampfwalze. Dann kann dich niemand behindern. Du hast ein Wort von Gott. Gib mir ein Wort, Herr. Lass uns aufstehen, lass uns Gott um ein Wort bitten. Dass Gott zu dir ganz persönlich, wenn du nach Hause gehst, vielleicht so, du sitzt in der U-Bahn und plötzlich sagt der Herr, ein Bibelvers, ein Gedanke, mir wird nichts mangeln. Ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Oder vertraue mir, wirf dein Vertrauen nicht weg, es hat eine große Belohnung, dass du das weitermachst. Und jetzt erst recht, weil ich ein Wort von Gott habe. Eure Arbeit ist nicht vergeblich in dem Herrn. Und egal, was für ein Wort du brauchst heute, bitte ein Wort vom Herrn. Lies in der Bibel so lange, bis Gott zu dir spricht, bis er den Finger auf diese Stelle zeigt und sagt, das ist es. Vielleicht machst du es so, dass du sagst, ich lese nach meinem Alter entsprechend, ich lese diesen Psalm oder das Kapitel sowieso. Und Herr, gib mir ein Wort. Ich persönlich möchte nicht weitergehen, keinen Schritt, wenn ich nicht ein Wort von Gott habe. Und ich werde das tun, was das Wort Gottes mir sagt. Es ist so wichtig. Bringt Erfolg, das bringt Ausdauer, das bringt Standkraft oder Stehvermögen. Das Wort Gottes ist so stark, dass das schützt mich, hält mich, bringt mich ans Ziel. Deshalb gib mir ein Wort. Lass uns unsere Hände zum Himmel erheben und lass uns heute Abend den Vater bitten. Vater im Himmel, gib mir ein Wort. Direkt von deinem Thron. Rede, Herr. Dein Knecht, deine Magd hört. Und gib uns hörende Ohren, glaubende Herzen, tätige Hände, dass wir das, was du uns sagst, nicht nur hören, sondern auch tun. Und umsetzen und lebendig machen. Vater, ich bitte es in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Preise Gott. Und bitte jetzt Gott, wenn du nach Hause gehst, irgendwo, wenn du im Auto sitzt, wenn du zu Hause im Bett liegst, gib mir ein Wort, Herr. Gib mir ein Wort. Gib mir diese himmlische Schecks, die gedeckt sind. Ich möchte keine ungedeckte Schecks haben, Herr Jesus. Ich möchte gedeckte Schecks haben. Worte, hinter denen du stehst. Gedanken, hinter denen du stehst. Gefühle, hinter denen du stehst, Herr. Wissen, hinter denen du stehst. Erkenntnis, hinter denen du stehst. Ich möchte nichts anderes tun, als nur das tun, wo du dahinter stehen kannst, das von dir gedeckt ist. Halleluja, Halleluja. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du deine Kinder in Frieden gehen lässt, in Frieden leben lässt. Dein Wort geht voran, steht neben ihnen, steht hinter ihnen, steht über sie, steht unter sie. Sie sind von deinem Wort umgeben. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte, Herr. Und ein Licht auf unserem Weg. Halleluja. Deine Worte sind Kraft und Leben. Deine Worte, Herr, du bist nicht wie die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Deine Worte sind Geist und Leben. Halleluja. Deine Worte bringen uns aus dem Grab und versetzen uns an himmlische Örter. Deine Worte. Ich danke dir für deine herrlichen Worte, diese Rema-Worte, diese inspirierte Worte. Danke, Vater, in Jesu Namen. Amen.